herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, in unserem Format Back to the School. Ja, Pflanzenheilkunde begleitet uns Woche für Woche und heute möchte ich einen kleinen Abstecher machen in eine andere Pflanze, nämlich in den Wald. Und insbesondere beim Wald möchte ich mal ganz kritisch hinterfragen, was ist denn die Sinnhaftigkeit des Borkenkäfers innerhalb des Waldes? Und diese Frage möchte ich eben unsere Naturgelehrte, unsere Mystikerin ganz herzlich stellen. Und schön, dass sie wieder da ist. Herzlich willkommen, liebe Marianne Ziergler. Danke, dass du da bist.
Ich danke dir, dass du so lange aushältst mit mir.
Mama, also, du öffnest mir eine ganz neue Welt. Ist auch nicht einfach, unsere Sendungen, weil sie einfach eine andere Stufe, eine andere Sichtweise darstellen. Aber das finde ich gut und das gehört zu uns, einfach alles mal ein bisschen kritisch anzuschauen, nicht zu hinterfragen, sondern den Blickwinkel zu wechseln. Einfach nur andere Blickwinkel. Und du hast uns bei den Pflanzenheilkunden schon verschiedene neue Blickwinkel vermittelt, die uns in Staunen gebracht haben, das ist so. Über den Wald haben wir noch überhaupt nicht gesprochen bisher. Außer, dass man, wenn man in den Wald geht, Waldbaden, die Energien des Waldes spürt und so. Ah, da kommt doch eine gute Energie zustande, sage ich immer wieder. Der Parasympathikus steigt, der Sympathikus kommt runter, ich bin total relaxed. Also man sieht hier ganz klar, wie ein Wald auf den Körper einwirkt. So, und jetzt haben wir auf der anderen Seite eben das Thema der Sendung, den Borkenkäfer mal ein bisschen zu hinterfragen, als sogenannter Schädling des Waldes. Wie ist, sagt das eine Gelehrte, eine Fachfrau, für was steht der Borkenkäfer?
Der Borkenkäfer ist für mich ein sogenanntes Zeigertier. Es zeigt mir auf, dass wir irgendetwas nicht begriffen haben. Und was macht jetzt die Forstwirtschaft? Das ist ein Schädling, den müssen wir bekämpfen. Wenn du die Natur bekämpfst,
dann hast du
schon verloren. Genauso, wenn du das Klima bekämpfst, hast du auch schon verloren. Es gibt den ganz provokanten Satz, willst du den Wald vernichten, dann pflanze Fichten.
Pflanze was?
Fichten.
Fichte, ah, okay.
Willst du den Wald vernichten, dann pflanze Fichten.
Okay.
Jetzt gehen wir mal ein bisschen zum Lothar, zum berühmten Sturm. Wo hat er gewirkt? Bei den Fichtenmonokulturen.
Ja.
Und ich habe es auch bei mir in den Voralpen vor ein paar Jahren erleben dürfen. Da hat es eine ganze Fichtenpopulation hat's umgeknickt. Das war so laut, ich musste nicht, also ich habe es gehört durch das geschlossene Fenster. Mhm. Und wieso das? Weil Fichten sind sogenannte Flachwurzler. Dadurch sind sie schon sehr viel windanfälliger als Pfahlwurzler. Mhm. Und vor allem, sie sind keine Herdenbäume. Sie möchten stehen, nebst zum Beispiel Eiche, Buche oder was wir dann sonst noch haben. Also Laubmischwald haben wir eigentlich ursprünglich. Und je höher du kommst, kommen noch Nadelbäume dazu. Mhm. Und was die Forstwirtschaft auch nicht weiß, es gibt sogenannte Alpha-Bäume. Wir können es auch so sagen, das sind alte Bäume, unter deren Schutz die jungen Bäume wachsen. Jetzt gehen wir wieder auf die bioenergetische Ebene. Bios, das Leben, Energeia, die Energie. Also die Seelenkräfte der Pflanzen. Und die hängt ja auch wieder mit Vater Himmel und Mutter Erde zusammen. Und die Alpha-Pflanze, du kannst dir das so vorstellen, du stehst als Mann, umgeben von Kindern. Dann bist du der Größte. Das heißt, du bekommst die himmlische Energie als Erster und gibst die nachher weiter an die kleineren Pflanzen. Und die Forstwirtschaft ist beseelt davon, der Wald muss verjüngt werden.
Wieso? Wieso ist jetzt das Denkweisen da?
Das muss wieder Nachschub an Holz nachwachsen können. Darum darf es ja nie zu viele alte Bäume haben. Mhm. Und die schnellst wachsenden Pflanzen, also Bäume, sind ja die Fichten. Mhm. Und leider geht es ja bei der Forstwirtschaft auch um viel Geld. Mhm. Und im Moment haben wir so eine Art Hype mit Bäumen und Wald. Und ich habe letztens eine Sendung gesehen auf Arte über den Wald und die Bäume. Und das hat mich erschreckt, was ich dort gehört habe, auch von Seiten der Wissenschaft. Ein Satz ist mir geblieben von einem Wissenschaftler, der hat gesagt, er denke, wir müssen aufhören, den Wald kommerziell zu bewirtschaften. Da habe ich gedacht, das ist jetzt mal ein Ansatz. Jetzt gehen wir zurück zu den Energien. Die Forstwirtschaft mit ihrem begrenzten Wissen, die kappt einfach den älteren Baum. Das heißt, der Schutz für die jungen Bäume fällt plötzlich weg.
Klar.
Dann werden sie energetisch geschwächt und dann kommt der Borkenkäfer und profitiert davon. Er ist, wenn wir so wollen, er ist ein Aasfresser, würde man sagen, in der Tierwelt.
Und er geht auf die Fichten los?
Ja.
Auf das schwächste Glied?
Ja, genau.
Und hat dort eigentlich ein leichtes Spiel?
Ja. Und er ist kein Schädling, wie wir sagen. Er zeigt uns auf, hey, da stimmt irgendetwas nicht. Und was stimmt nicht? Eben, dass wir Monokulturen pflanzen.
Also diese Invasionen dieser Borkenkäfer, also früher war es ja größer ein Hype, heute hört man ja nicht mehr so viel.
Ja, er ist wieder aktiv.
Warum? Ah, ist er wieder aktiv?
Ja.
Also es kommt wieder die nächsten Botschaften, die Zeitungen.
Ja, es wird immer gejammert, und wie der Wald nicht krank ist und pipapo. Also der Wald weiß eigentlich schon, was er tun müsste. Mhm. Aber wir haben eine Forstwirtschaft, die sich darin gefällt, möglichst betriebsam und geschäftig im Wald zu agieren. Ob es dann wirklich der Wald braucht, was ich sage, ist sekundär. Es geht darum, was braucht der Mensch. Mhm. Und ich denke, wir müssen wieder so weit kommen, dass wir Kontakt aufnehmen mit den Bäumen, uns bewusst werden, ja, was braucht vielleicht der Wald?
Mhm. Ja, ich meine, schaut man mal die Vergangenheit an, dann sind die Samen halt runtergekommen, der Stärkste hat überlebt, es hat eine Mischkultur gegeben vom Baum, der eine hat dem anderen geholfen, Symbiose, und dann war das ein dichter Wald. Und jetzt ist ja der Mensch da und der sagt einfach, ich will jetzt hier eine große Plantage voller Fichten haben, damit ich schnell Holz habe. Ja, verstehe ich, dass das natürlich nicht über evolutionsmäßig gewachsen ist, sondern das ist jetzt einfach von uns gemacht. Aber ob das wirklich keine Konsequenzen hat, das ist natürlich immer ein Versuch- und Irrtum-Test. Aber hat man aus diesem Versuch- und Irrtum-Test gelernt?
Ich habe zu wenig Einblick in die Wissenschaft. Mhm. Und es gibt Wissenschaftler und Wissenschaftler, das ist mir auch ganz klar. Es gibt solche, die sind sehr offen und haben schon längst verstanden, hey, so nicht. Und da gibt es halt solche, die brauchen länger, dürfen sie auch haben. Wir sind ja alle hier, dass wir Erfahrungen machen dürfen. Und zwar unabhängig von richtig oder falsch. Mhm. Das ist mir auch ganz wichtig, das zu erwähnen. Also der Borkenkäfer wird von uns als Schädling diffamiert und wir merken aber nicht, dass wir selber der Schädling sind.
Ja, jetzt habe ich verstanden, was daraus ist. Also ich meine, der Borkenkäfer ist einfach ein Käfer und der ernährt sich halt. Und wenn er mehr Nahrung hat, dann kriegt er halt mehr. Und wenn er weniger Nahrung hat, kriegt er weniger.
Ja.
Und dementsprechend ist auch die Population da.
Ja.
Okay, also muss man immer fragen, warum ist der Borkenkäfer so groß? Nicht, weil der Borkenkäfer jetzt eine Invasion macht, sondern weil wir ihm die Nahrung dazu entsprechend zur Verfügung stellen.
Ja, weil wir auch einen Lernschritt machen dürfen. Und der Lernschritt wäre mal zu verstehen, dass wir ältere Bäume viel subtiler behandeln sollten und nicht einfach rot markieren, der muss weg.
Ja, das wusste ich jetzt auch nicht, oder?
Ja.
Mhm. Und ist der Borkenkäfer primär an den Fichten interessiert zum Essen, oder?
So viel ich weiß, ja. Also ich hab sie bei meinen Waldspaziergängen immer bei den Fichten getroffen. Mhm. Aber ich bin keine Forstwirtschaftsspezialistin. Mhm. Mhm.
Okay, also wirklich, da liegt es wirklich wieder bei uns Menschen, einfach daraus zu erkennen.
Das sind die Monokulturen.
Wenn die Natur uns was spiegelt, müssen wir eigentlich dementsprechend reagieren und nicht den Sündenbock und Borkenkäfer aufdrücken und sagen, du bist der Böse. Sondern er ist ja nur derjenige, der sich ernährt, weil er gerade viel kriegt.
Nein, er zeigt uns auf, hey, Moment, da wäre was zu lernen. Mhm. Aber wir wollen ja nicht lernen. Also viele wollen nicht. Wir bekämpfen ihn. Mhm.
Ja, weil so wurde es jetzt auch nie in den Medien dargestellt, dass der Borkenkäfer da eigentlich nur die Nahrung frisst, sondern wurde eigentlich immer als böser Schädling hingestellt, und ohne zu hinterfragen, warum und wieso. Ja, vielleicht hat man noch etwas gehört, dass eine oder andere Klimakatastrophe oder saurer Regen dafür verantwortlich sei, dass der Borkenkäfer mehr Nahrung kriegt. Ist das aus deiner Sichtweise her?
Also ich persönlich kann damit nichts anfangen. Mhm. Aber das ist meine ganz persönliche Erfahrung. Die muss nicht übereinstimmen mit anderen Erfahrungen.
Ja, weil das Thema saurer Regen ist ja auch vom Tisch. Das war einfach mal so ein halbes Jahr da und dann war sie wieder weg.
Es kommt immer, es kommen wieder neue Seuchen und neue Viren. Und es kommt immer wieder, wird etwas hochgekocht und dann plötzlich ist es interessanterweise nicht mehr da. Klar, aber ich gebe dir noch ein wunderbares Beispiel aus Afrika. Das hat mir eigentlich die Augen geöffnet. An der Küste unten in Ostafrika, da gibt es wunderbare Erde, die eigentlich sehr fruchtbar ist. Da kommt der Mensch, macht Monokulturen an Sisal, Ananas, Mango, Papaya und was es alles gibt. Und trotzdem, dass es eigentlich genügend Regen hat, hat es dort immer wieder ganze Dürrekatastrophen gegeben, weil alle Pflanzen kaputt gegangen sind. Mhm. Und unterhalb der Ngong Hills, also unterhalb Nairobi, gibt es das Volk, also der Stamm der Akamba. Und die haben eigentlich für unsere Begriffe viel weniger günstiges Klima, aber die haben ihre Jamba, ihre Hütte, sie haben ein bisschen Mais, sie haben vielleicht einen Huhn, sie haben vielleicht eine Ziege, sie haben vielleicht noch eine Kuh, sie haben ihren Kabis oder ihre Kartoffeln, also sie sind quasi Selbstversorger. Dort hat die Natur komischerweise nie zugeschlagen. Und das hat mich ins Grübeln gebracht. Da habe ich gesagt, da stimmt doch irgendetwas nicht. Die haben bessere Erde, kriegen Dürrekatastrophen, die haben weniger gute Erde und erleben aber nie so etwas. Und da bin ich zum Schluss gekommen, es ist die Genügsamkeit der Menschen, die von der Natur belohnt wird. Du nimmst dir so viel, wie du brauchst, aber du bist nicht maßlos. Und für mich sind Monokulturen ein Ausdruck von menschlicher Maßlosigkeit. Das Anspruchsdenken. Ich will noch mehr, ich will noch besser, ich will noch schneller. Jetzt haben wir das Problem mit dem Lavendel in der Provence.
Nichts gehört?
Ja, was ist dort da? Gibt es auch. Die Monokulturen gehen kaputt. Sie machen nicht mehr mit. Und ich denke, wir müssen wieder lernen, den Bäumen zuzuhören, wie das nachher geht, ist wahrscheinlich Gegenstand einer anderen Sendung. Ich weiß es jetzt noch nicht. Was braucht der Baum? Was zeigt er uns auf? Wie können wir die Natur wieder verstehen? Und dann mache ich dir jede Wette, dass auch der Borkenkäfer verschwinden wird, ohne Chemie. Mhm. Weil er muss dann nicht mehr kommen und uns sagen, hey, du solltest da was lernen. Du solltest vielleicht mal etwas anders anschauen.
Na gut, die Bedeutsamkeit der Wälder, der Bäume, ist seit diesem Aufkommen der CO2-Bilanzen immer mehr wieder in den Fokus gerückt. Wir stellen fest, dass wir doch tatsächlich Sauerstoff atmen und dass der Wald sehr wichtig ist diesbezüglich für unsere Gesundheit. Und weltweit sind ja Bewegungen im Tun, wieder Wälder zu pflanzen, Bäume zu pflanzen. Ich weiß aber jetzt nicht, ob das wieder in die Monokultur reingeht oder in den Mischwald. Ob es da was Veränderungen gibt. Ich vermute fast, dass es wieder Monokultur, auch in Bäumen.
Weißt du, die heutige Menschheit ist beseelt davon, wir haben Maschinen, alles geht ritsch, ratsch, möglichst schnell, möglichst gewinnbringend, immer besser, immer schneller und natürlich immer gewinnbringender. Und wenn ich schon diese Maschinen sehe, wie die zerstören, sie zerstören ja nicht nur die Bäume, die sie fällen, sie zerstören auch die umliegenden Bäume, sie knicken Äste ab, sie rammen Stämme. Ja, so machst du den Wald kaputt.
Ja, mit dem Leben darin, oder mit allen Tieren und allem drum und
dran. Ja, darum ich sage, der Schädling ist nicht der Borkenkäfer, sondern der Mensch. Der aber natürlich sich angewöhnt hat, schuld sind immer die anderen. Und ich möchte ja bei mir nichts anschauen, weil ich bin ja perfekt. Das Ego suggeriert ja. Ich habe recht.
Wenn wir jetzt vom Borkenkäfer gleich noch die Brücke machen zu dieser ganzen Klimasituation, Klimakatastrophe, was meint denn, was ist denn deine Sichtweise hier als Naturgelehrte?
Von einer Katastrophe kann keine Rede sein. Also jetzt in Bezug auf den Wald, das ist wichtig, dass wenn sich das Klima verändert, verändert sich auch die Evolution auf der Erde. Ich habe eine wunderbare Erfahrung letztes Jahr machen dürfen, als der Sommer so heiß war. Ich habe auf meiner Terrasse meinen Frechdachs. Und der Frechdachs ist eine Weide, die hat mein Geißblatt verdrängt und hat sich reingesetzt, da bin ich. Und der Frechdachs hatte dann letzten Sommer ein bisschen heiß. Was hat er gemacht? Die oberen Zweige, also die oberen Blätter wurden dürr. Das heißt, die Weide hat den Saft zurückgezogen und aus dem Baum, aus dem Bäumchen wurde ein Strauch, weil unten kamen dann plötzlich neue Äste. Mhm. Und wenn ein Baum das macht, wenn er oben ein bisschen dürr ist, wie wir sagen, dann kommt die Forstwirtschaft und glaubt schon, ja, der Baum ist kaputt, den müssen wir fällen. Der Baum macht gar nichts anderes, er kann sogar Äste abwerfen, weil er sie nicht mehr ernähren kann. Er zieht, er lässt vielleicht die obere Krone verdorren, wie wir das nennen, dafür grünt er dann unten weiter.
Das ist ja wie ein Schirm, oder?
Ja.
Ein Schattenspender.
Ja. Mhm. Das heißt, das sieht dann vielleicht für ungeübte Augen ein bisschen komisch aus. Also wir haben dann den Stamm, wir haben eine neue Baumkrone, die entstehen ist, und oben sind die dürren Äste. Und der Baum ist keineswegs krank. Mhm. Der reagiert auf die Evolution. Und zum Beispiel kann aus jedem Baum kann ein Strauch werden oder eine Blume und umgekehrt auch. Das ist ein permanentes Wechselspiel. Mhm. Mhm.
Noch eine Frage. Die letzten Sendungen haben wir auf der Pflanzenheilkunde aufgebaut. Auch der Wald ist eine Pflanze. Inwiefern spielt denn auch der Wald in der Pflanzenheilkunde eine Rolle?
Es gibt auch Waldpflanzen.
Mhm. Also nicht nur der Baum, sondern auch die Waldpflanzen, ja. Aber der Baum selber. Ist der in deinen Betrachtungsweisen auch eine, hat der auch eine große Bedeutung in der Heilkunde?
Ja, natürlich, Baumheilkunde ist etwas Wunderbares. Mhm. Und wenn du mit Bäumen zu tun hast, die machen, weißt du, wenn du auf eine Heilpflanze schaust, dann denkst du, ach, ich bin ja groß, nicht? Ich schaue so quasi runter. Und jetzt kommt es plötzlich, da schaut jemand ganz anderer auf dich runter. Und immer wieder, wenn ich mein Ego überbordet, dann denke ich immer, Marianne, stell dich mal neben einem Baum und da siehst du mal, was du für ein klitzekleines Würstchen bist.
Ja, das machen aber, glaube ich, noch viele Leute, zumindest mal einen Baumstamm umarmen. Also das ist jetzt wirklich etwas, was ich schon so vielen Menschen gesehen habe, einfach mal wirklich den Rücken am Baum oder den Baum umarmen, was da für eine Energie daherkommt und uns wirklich mal zeigt, wer wir sind. Eigentlich wieder unser Ego ein bisschen zurechtrückt, habe ich so das Gefühl.
Ja, die Erfahrung habe ich auch gemacht. Ja,
also das ist schon etwas, was wunderbar ist, wirklich wunderbar ist.
Und Bäume sind die perfekten Vermittler zwischen Himmel und Erde. Mhm. Und es gibt ja Menschen, die sagen, Bäume können reden. Die können kommunizieren mit uns. Ich habe eine ähnliche Erfahrung gemacht. Nach meinem derzeitigen Wissensstand komme ich zu folgendem Schluss, dass die geistige Welt, also Vater Himmel, die Bäume als Kanal benutzt, damit für uns Menschen seine Botschaften in Gedanken für uns transformiert werden können. Sie sind also Vermittler des nicht manipulierten Heiligen Geistes. Also wenn du jetzt mit Gott persönlich Kontakt aufnehmen möchtest, dann bist du bei einem Baum wunderbar bedient. Du hast keine äußeren störenden Einflüsse, sondern es ist wirklich ein Dialog zwischen dir und dem Göttlichen, und zwar für dich ganz persönlich, was du brauchst. Nicht, was von äußerer Seite denkst, was du zu brauchen hast. Habe ich das verständlich ausgedrückt?
Ja, klar. Ich überlege jetzt gerade, wie ich das so ein bisschen interpretiere. Ich glaube, wenn man sich wirklich um den Baum kümmert, um den Baum umarmt und wirklich in diesen Entspannungsmodus reinkommt, sein Ego wirklich mal zur Seite legt, ist man vielleicht auch der göttliche Draht selber, vielleicht. Mhm. Was auch immer, wir öffnen uns ja zu allem. Von dem her kann ich mir das wirklich erklären, dass das ganze Bewusstsein unseres Geistes einfach eine andere Dimension annimmt, wo ja auch schon gut dokumentiert ist in der Bewusstseinsforschung drin, wie der Mensch sich öffnet, wenn er sich öffnet, was da alles möglich ist, und Wunder über Wunder auch möglich sind zu manifestieren in diesem Zusammenhang. Naja, Wiederwahl kommuniziert, ich finde das immer wieder schön, dich zu hören, weil du eine andere Sprache sprichst und mich zum Nachdenken bringst. Ich weiß, dass Bäume kommunizieren, das ist ja auch über die Wurzelgeflechte untereinander auch schon gut dargestellt, wie Bäume kommunizieren in einem ganzen Wald und jeder ein bisschen auf den anderen achtet. Wenn es Wasserdürre ist, dann trinkt der eine auch nicht mehr, sondern es wird ein bisschen ausgeglichen. So habe ich gelesen. Du schaust mich wieder so kritisch an. Stimmt's auch nicht?
Das ist nicht kritisch. Ich denke nach, weil ich finde es spannend, was du sagst.
Okay.
Also ich meine das gar nicht irgendwie...
Das ist ein Buch, das ich gelesen habe, eben über die ganzen Wurzelgeflechte, was ja auch sichtbar gemacht wird, wie sie die Wurzeln. Und wenn der eine Baum ganz rechts etwas spürt, dann geht das über das Wurzelgeflecht rüber bis zum nächsten Baum. Mhm. Und die haben eigentlich alle die gleichen Informationen. Und somit ist diese Waldkommunikation da. Ich habe jetzt mir nie gefragt, ob es auch noch nach oben eine Kommunikation gibt, keine Ahnung. Aber der Wald finde ich etwas wirklich Phänomenales und Schönes und wir sollten einfach viel, viel mehr in den Wald gehen, glaube ich, als Fazit dieser Sendung und diese Energien einfach auf uns einwirken lassen.
Ja, und vor allem eben mit Respekt in den Wald gehen. Weißt du, wir haben so die Supermarktmentalität.
Ja, klar, Sack nehme ich mit.
Ja, ja genau. Und es gibt ja auch Wächterbäume. Und ein Wächterbaum, das sind diejenigen, die so rechts und links vom Weg stehen, wenn du in den Wald hineintrittst. Und jetzt geht es nicht um Wissenschaft oder stimmt jetzt das oder stimmt es nicht. Die Natur denkt ja gar nicht so. Es geht darum, dass ich dem Wald Respekt zolle. Ich gehe ja quasi in ein fremdes Wohnzimmer.
Klar. Respekt, ja.
Finde ich ein gutes, und da frage ich den Baum, darf ich eintreten in dein Reich? Und am meisten sagen sie ja. Ich habe aber auch schon erlebt, dass ein Baum gesagt hat, nein. Und dann bin ich um den Baum herumgelaufen und was habe ich gesehen? Seine Rinde war verletzt und er brauchte seine Kraft, um wieder seine Wunde zu schließen. Dann bilden ja die meisten Bäume Harz.
Jetzt hast du gerade gehört, du kommunizierst mit Bäumen, das ist eigentlich, dann bist du die Baumflüsterin.
Ja, kann man so sagen.
Okay, auch das ist ein Thema, wie das wieder geht und das, wie kann man mit einem Baum kommunizieren, das ist wieder ein Thema für eine nächste Sendung, würde ich mal sagen. Deine ganzen pflanzenheilkundlichen, naturheilkundlichen Sichtweisen, vermittelst du ja in einer Masterausbildung.
Mit Heilpflanzen, ja.
Mit Heilpflanzen. Da ist der Wald kein Thema, sondern mehr die Heilpflanzen?
Ich wechsle es immer ab. Also jetzt 2020 ist Schwerpunkt Heilpflanzen und 2021 mache ich dann Schwerpunkt Bäume.
Aha.
Weil ich habe gemerkt, dass wenn ich das in einen Studiengang verpacke, ist es für die meisten Menschen zu viel.
Ja, verstehe ich.
Und da habe ich gedacht, lieber alterieren, also einmal Heilpflanzen, einmal Bäume.
Ja.
Aber ich mache dieses Jahr einen Kurs eben in Einsiedeln, wo wir um 18 Uhr in den Wald gehen, bis ca. 22 Uhr und dann einfach nur lauschen. Also ich werde nicht erzählen, das ist eine Buche und das ist eine Eiche und weiß ich was, sondern einfach, dass wir in tiefere Schichten abtauchen dürfen. Mhm. Und ich habe die Erfahrung gemacht, mit Einbruch der Dämmerung geht das besonders gut. Und dann hörst du vielleicht plötzlich Vogelstimmen, die du vorher gar nicht wahrgenommen hast.
Ja, eben, wenn man wieder mal loslässt und den Alltag weglässt, dann hört man Dinge,
und
die sind
aufhören mit der Kopflastik.
Ja, ja, ja.
Und wie älter ich werde, desto weniger rede ich eigentlich in einem Kurs. Und ich denke, das ist...
Ja, das Kopfwissen dazu hast du ja in deinem Buch geschrieben, das habe ich mal gelesen, eben über diesen Baum, über die Wälder, über die Formen und Blätter und Wurzeln und Geflechte. Das ist ja total spannend eigentlich. Aber wenn man dann reingeht, muss man es wirklich dann einfach nur genießen.
Ja, die Menschen dürfen doch ihre eigenen Erfahrungen machen.
Klar.
Das ist lebendiges Wissen.
Wenn ich noch mehr lebendiges Wissen erfahren möchte, wie ist mein weiteres Vorgehen als Zuschauerin oder Zuschauer, der sich jetzt da gerade sehr angesprochen fühlt bei dir?
In den Wald gehen und Erfahrungen machen, gar nichts anderes.
Okay. Und unter Leitung zum Beispiel diese Abendseminare, das machst du dann selber in der Schweiz, oder?
Ja, ich mache das bei Einsiedeln.
Einsiedeln.
Ja, wir treffen uns dann beim Kloster Einsiedeln und gehen hoch in den Wald. Und es ist auch interessant, wie dann plötzlich die Tiere wieder kommen und die Vögel ganz anders zwitschern. Und wenn ich dann jeweils höre von den Menschen, was sie mir für Erfahrungen sagen, da hat mir jemand gesagt, jetzt habe ich verstanden, wenn ein Unwetter kommt, dann pfeifen die Vögel plötzlich nicht mehr. Hm. Ich habe gesagt, ja, das ist es genau.
Ja, genau.
Ja, da brauche ich ja da gar nicht mehr meinen Unwetteralarm auf dem Handy. Und das ist es, einfach wieder Erfahrungen machen.
Hm. Eins mit der Natur. Ja?
Genau.
Danke, Marianne. Danke für diese Sendung, danke für die Aufklärung.
Ich möchte dir ganz herzlich danken, dass du es so lange mit mir aushältst. Weil du hast mir gesagt, ich fordere dich.
Ja, du forderst mich. Klar, jetzt wissen wir im Fazit, der Borkenkäfer ist dein,
ja,
gar nicht kein Schädling, oder?
Da lassen
oder?
Sich nicht alle drauf ein. Und ich bin dir sehr, sehr dankbar, dass du den Menschen die Möglichkeit gibst, dass sie eine andere Welt entdecken
dürfen. Ich habe dir auch zu danken. Sehr nett.
Machen wir weiter so.
Ja, so ist es. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, Sie haben es auch gehört, einmal mehr denken wir wieder gewisse Dinge, die uns von den Medien auch suggeriert werden. Der Borkenkäfer ist ein Schädling. Heute haben wir gehört, ja, es hat auch seine Gründe, warum er sich so ausbreitet. Und es öffnet sich für uns alle wahrscheinlich wieder ein Horizont, wo wir sagen müssen, wir sind schon wieder in die Falle gefallen und denken und glauben das, was uns anderen vorgegaukelt werden, statt in die Selbstverantwortung zu gehen und sagen, ist es denn so oder was ist denn wirklich die Ursache dahinter? Und das haben wir doch heute wieder ganz eindrücklich wunderbar gehört. So, jetzt höre ich auf. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Genießen Sie doch bitte einfach auch mal ein Bad im Wald. Gehen Sie raus, umarmen Sie einen Baum und schauen Sie mal, was das für Energien gibt, wie Sie sich entspannen können, wie Sie sich wohlfühlen können und wie sich plötzlich in Ihnen selbst eine große Energie zum Guten, zum Großartigen, vielleicht auch zum Schöpfer öffnet oder wir im Einklang sind wieder mit uns selber. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen miteinander.